24 Birds of Beeper.
And now in season 16. Presented by Car SV. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 16 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by KSV, Kreditschutzverband von 1870. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein sechster Gast in Season 16 ist Georg Bursig, Geschäftsführer von Baumit, Vorstandsvorsitzender des FPI und pensionierter Börsianer. Und jetzt bei mir im Studio, lieber Georg, servus und herzlich willkommen.
Ja, lieber Christian, ich freue mich auch, dass wir uns so nach so vielen Jahren wiedersehen. Ist mir wirklich eine Freude und ich freue mich auf den heutigen Podcast.
Ich freue mich, ist eine Highlight-Folge für mich, nämlich wirklich so circa 30 Jahre plus her haben wir uns dreimal die Woche gesehen. Zwei junge Buben, heute immer noch. Aber über diese Zeit reden wir jetzt noch nicht, denn ich muss noch mal kurz erzählen den Hörerinnen und Hörern, wie ich wieder auf dich gekommen bin. Ich bin ja Journalist und da knallen Medien und Presseagenturen die Mailbox zu, das gehört zu meinem Job. Auf einmal kommt rein, Wechsel an der FBI-Spitze, Doppelpunkt, Georg Bursig, neuer, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann hat mein Mail-Einstellungsding da aufgehört zu sagen, was ist jetzt FBI-Chef, ich kenne den, ja, habe sofort nachgeschaut. Ja, Magister Georg Bursig ist in der Mitgliederversammlung das, und jetzt red selber weiter, was bist du da geworden?
Naja, Vorstandsvorsitzender. Ich muss sagen, das FBI hilft ja immer wieder, ist der Forschungsverband Baustoffindustrie, um
genau,
das also aufzulösen.
Das ist die Auflösung,
ja,
genau.
Ja. Aber es hilft natürlich unheimlich bei Reservierungen, wenn wir am Abend weggehen und sagen FBI, aber da gibt es auch immer wieder Verwirrung und Verwunderung. Nein, es hat natürlich nichts mit dem bekannten FBI zu tun, sondern es geht einfach darum, im Forschungsverband sind die führenden Industrieproduzenten, Baustoffproduzenten Österreichs vertreten und da geht es einfach darum, dass man Themen wie Lobbying, wie das Thema Kreislaufwirtschaft, die diskutiert und auch gemeinsam voranbringt. Und den FBI, den Forschungsverband, gibt es, glaube ich, mittlerweile auch seit 30 oder 40 Jahren. Das bedingt natürlich, dass einzelne Mitglieder, wenn sie in Pension gehen, rausfallen sozusagen oder einen Jobwechsel haben. Und Mitglied sind wir ja, oder ist ja Baumit mit mir schon länger und seit heuer halt als Vorstandsvorsitzenden.
Und da geht es um die Baustoffindustrie, da sind Wienerberger und so weiter auch dabei.
Die sind auch dabei, richtig,
ja. Wunderbar. Also so viel nur kurz zur Figurenzeichnung, wer du jetzt bist. Baumit Group ist in wie vielen Ländern tätig? Du bist für Dach zuständig, glaube ich,
oder? Ich bin für Dach zuständig. Wir sind tätig in, kann man sagen, in ganz Europa plus, wie soll man sagen, wir waren noch einmal in China, aber das Engagement haben wir dann abgebrochen, weil das einfach nicht mehr handelbar war, ja. Und ja, wir sind in ganz Europa vertreten.
Und man kennt euch von vielen, vielen Präsenzen, fast schon wie Strabag und Apor, gehört oft zum Stadtbild dazu.
Ja, wir sind der kleine Lieferant von denen, ja, genau. Wir stellen ja nur Baustoffe her.
Genau, aber ihr baut es nicht selber mit Mitarbeitern, die bauen das selber.
Richtig, ja.
Gut, da kommen wir dann später dazu. Ich wollte das nur mit dem FBI irgendwie herleiten, dass man natürlich anders spricht, aber das kann ich mir schon gut vorstellen bei Reservierungen,
ja,
dass man da, um Gottes Willen. Und ich muss dich auch loben jetzt, wenn du im Anzug daherkommst, durchaus könnte man schon Secret Service Secret Service oder sowas schon glauben oder irgendwas in die Richtung auch durchaus FBI.
So, jetzt muss das nächste Mal im schwarzen Anzug kommen, ja, genau. Ist wirklich genau, glaubhaft.
Mit so einem knappen Schlips oder sonst um das schwarze Auto mit verdunkelten Fenstern.
Ja, genau. Ja.
Ich habe jetzt dein Auto nicht überprüft und ich glaube dir mal die Geschichte mit FBI und nicht FBI.
Ist nachprüfbar, ja.
Ist nachprüfbar.
Nein, mein Auto ist nicht schwarz.
Und okay. Lieber Georg, erzähl mal kurz, dreimal die Woche haben wir uns getroffen in den 90er Jahren. Wir haben gemeinsam gehandelt. Machen wir einen Dive zurück in diese Zeit. Die österreichische Termin- und Optionenbörse ist gerade gestartet und wir haben uns da engagiert. War doch irgendwie eine leibende Zeit.
Nein, es war eine lässige Zeit. Christian, ich bin noch immer überzeugt, die Ötop ist deswegen dann pleite gegangen, weil wir zwei aufgehört haben und was anderes gemacht haben.
Ja. Die Ötop haben sie noch lange mitgehalten. Die Umsätze sind halt weniger geworden. Ja.
Und ich kann mich erinnern, da gab es ja sowas über den Teletext, wo man sich dann Kurse einlesen konnte. Also vielleicht zum Verständnis, das waren Optionen auf börsennotierte Unternehmen. Und da gab es ja Tage, wo wir zwei, glaube ich, die Hälfte des Umsatzes gemacht haben bei manchen Trades. Und das war schon unglaublich, ja.
Es war eine Faszination damals und da hat auch der österreichische Aktienmarkt mit seinen Underlyings auf der Index- und auf der Aktienseite durchaus eine ganz andere Bedeutung als heute gehabt. Heute wird ja sowas über die Eurex in Deutschland abgewickelt, ja, zu österreichischen Underlyings. Ich habe dich auch als pensionierten Börsianer, damals warst du ja noch nicht Baumit-Geschäftsführer. Was war damals so dein Student oder was warst du damals?
Nein, ich habe damals noch studiert und daneben halt diverse Jobs gehabt. Also ich war beim Unternehmensberater, der dann in Konkurs gegangen ist. Eigentlich, wenn ich es überlege, vielleicht war es doch mein Fehler, ÖTOP und Unternehmensberater Konkurs. Die Baumit hält es jetzt schon länger aus, ja, anscheinend. Na, ich habe daneben gejobbt, so wie die meisten Studenten das machen, und habe halt das wenige sauer verdiente Geld in die ÖTOP gesteckt. Und wir sind ja beide steinreich geworden, ja, deswegen machen wir das ja jetzt hier.
Genau. Deswegen machen wir jetzt diesen Legenden-Podcast irgendwie, ne? Ja. Nein, es war eine gute Zeit und ich erinnere mich gerne zurück einfach. Ich bin dann halt selbst ins Mediengeschäft gewechselt und bei dir war das so, wie ist dann der Weg hin zu Baumit gekommen?
Naja, der Weg bei mir in die Baubranche war eigentlich ein total unüblicher, weil mir jetzt Baubranche nicht besonders interessiert hat. Also ich wollte ja eigentlich Technik studieren, das war mir dann doch etwas zu, wie soll man sagen, zu wenig, zu zeitintensiv und man muss sagen, auch im Hörsaal zu wenige Mädels. Das war mit ein Grund, warum ich dann gedacht habe, naja, ich mache doch Wirtschaft und
fast lieber zu mir ÖTOP-Handeln.
Ich rede lieber zu dir ÖTOP-Handeln und gehe auf die WU oder fahre aufs Juridikum. Aber es hat mich eigentlich immer Technik interessiert und ich wollte eher gehen in die Vermarktung von technischen Produkten. Das hat mir damals, wie ich angefangen habe, noch nicht wirklich gehabt. Ja, da hat es Techniker gegeben, die nicht verkaufen konnte. Und es gab Marketingleute, die von Technik irgendwie keine Ahnung hatten. Und ich mir dachte, naja, das ich bin die geniale Kombination von beiden. Ja, da hat man halt nur die Hoffnung, dass jeder auf einen wartet. Na, und habe dann durch Zufall den Eigentümer von Baumit kennengelernt. Und der hat mir eigentlich angeboten, ich soll mal zu ihm kommen. Ja, und immer gedacht, naja, also Baubranche, das ist irgendwie langweilig, zu wenig technisch, na, das mache ich nicht. Ja. Hatte aber damals kein Projekt bei einem Unternehmensberater und der hat dann richtig insistiert und hat gesagt, na, dann schau dir das doch einmal an. Ja, ich habe gemeint, naja, es interessiert mich nicht so wirklich, aber gesagt, na, schau dir das einmal an. Das war der Friedrich Schmidt damals. Und immer gedacht, naja, ich meine, einen guten Ruf hat die Firma, ja, dann steht's halt am Lebenslauf, hast das 3 Monate drauf stehen und schadet ja nicht.
Ne?
Genau, richtig. Ja. Ja. Und war dann, ich glaube, das war August oder sowas, habe dann dort begonnen, ja. Und war relativ rasch in Osteuropa. Also ich war relativ rasch, ich war damals im Controlling, das hat mich damals auch nicht so interessiert, und war aber relativ rasch in Rumänien und in Ungarn. Und habe gesehen, naja, ganz so unspannend ist es nicht, weil wir relativ schlanke Strukturen hatten und eigentlich immer der Geschäftsführer als Unternehmer im Vordergrund gestanden ist. Also unser Eigentümer, und ist auch heute noch so, lässt den Geschäftsführern sehr viel Spielraum. Und ich habe gedacht, naja, das ist eigentlich doch ganz spannend. Und ob man jetzt irgendwas Technisches verkauft oder Bauprodukte, ja, so uninteressant ist es gar nicht, auch von der Produktion her. Ja. Und wir hatten dann Probleme in Ungarn und er hat mir dann gefragt, ob ich nicht länger bleiben will und nach Ungarn gehen will, gemeinsam mit einem Unternehmensberater. Das habe ich dann auch gemacht. Hatte vor, das nur ein Jahr zu machen. Und mir dachte, da lernst du was bei dem Unternehmensberater. War auch so. Naja, und aus dem einen Jahr in Ungarn sind dann fast 10 Jahre geworden. Ich habe dann dort meine Frau kennengelernt und es sind auch unsere 3 Kinder auf die Welt dort gekommen.
Wunderschöne Geschichte, ja.
Und naja, so nach 9 Jahren hat mir dann der Eigentümer gefragt, ob ich nicht in Österreich die Zentrale leiten will. Und auch das war, sage ich einmal, eine reizvolle Herausforderung. Und ich habe ja gesagt. Und so sind wir dann nach knapp 10 Jahren wieder zurückgekommen nach Österreich. Ja, mit Sack und Back, sprich mit 3 Kindern und meiner Frau, war eh nicht so eine leichte Zeit, weil sie natürlich niemanden da kannte. Sie konnte aber immer perfekt Ungarisch, perfekt Deutsch, Ungarisch sowieso. Und ja, jetzt haben wir uns mittlerweile eingelebt und fühlen uns natürlich sehr wohl da.
Ist das diese Karrieremeldung, die ich gefunden habe aus dem März 2008, wo du nach Österreich zurückgekommen bist?
Ja, ich glaube, es war 7, aber kann sein, dass es 2008 war.
Genau,
richtig. Ja, genau. Ja, ja, genau.
März 2008 muss ich, als die geneigten Podcast-Hörerinnen wissen, dass das kurz vor Lehman bist du nach Österreich gekommen.
Aber an dem war ich nicht schuld.
Du warst nicht schuld, nein. Deine offenen Optionen. Ich denke, die Karriere wird es gewesen sein, die dann halt an Fahrt aufgenommen hat, die dich dann auch zu einem pensionierten Börsianer werden
lassen. Genau, das war der Grund, warum du richtigerweise gesagt hast, pensionierter Trader.
Das hast du mir aufgelegt. Das haben wir beide besprochen. Ja,
genau. Ich muss aber dazu
passioniert sein.
Passioniert. Ja. Nein, ich muss dazu sagen, also zwischenpensioniert ja. Also jeder, der Kinder hat, weiß es. Wir haben drei Kinder und wie soll man sagen, das Trading-Geld geht dann eher in die Familie, was auch absolut in Ordnung ist. Ja, möchte nicht missen, wird es auch wieder so machen. Ich muss aber auch sagen, ich will nicht sagen never again. Also ich könnte mir schon vorstellen, wenn ich mal wieder ein bisschen Zeit habe und jetzt sage ich mal, das Haus dann endgültig abgezahlt ist, dass ich mit dem wieder beginne oder auch wieder trade. Ja.
Also auch das Haus natürlich. Cash Management ist auch eine Rolle natürlich.
Das spielt eine große Rolle und auch ein Haus ist eine Sparkasse.
Also quasi der Marcel Hirscher irgendwie des Tradings irgendwie. Never say never. Ja. Und man kann sich sehr überlegen, da finde ich auch gut, dass das irgendwie zu machen. Lehman, wenn man dann in Österreich Geschäftsführer wird, war das für die Branche auch ein Thema über Vertrauen, über Kreditlinien und so weiter? Weil auch wenn man nichts dafür kann, ist man irgendwie
gefahren. Ja, ja. Na, interessanterweise, Christian, war die Zeit Lehman, also das war ja in Österreich, ist das ja dann so 9, 10, ist es herübergeschwappt, war eigentlich für die Baubranche gar nicht so ein Problem. Und ich meine, es hat einen leichten Rückgang gegeben. Ja, immer das unlängst erst angeschaut, das waren, was weiß ich, 3-4% Rückgang. Ja, ist nicht vergleichbar, was eigentlich seit Mitte 23 in Österreich und auch in Deutschland passiert, nämlich dass man mit Rückgängen von 25-30% konfrontiert sind. Also ich hab so einen Rückgang in der Baubranche, ja, so einen Rückgang beim Bauvolumen, egal ob das Neubau ist oder Sanierung, weder in Ungarn noch in Österreich erlebte. Und das sind jetzt doch schon ein paar Jährchen.
Da sprichst du jetzt von der Ist-Zeit natürlich.
Ne? Das ist die Ist-Zeit, richtig.
Die Zehner waren natürlich auch super, die Zehnerjahre waren super, weil wo die Zinsen gegen Null gegangen sind, ist die Finanzierung quasi fast geschenkt gewesen. Ne?
Ja, wobei ich weiß nicht, ob das rein nur die Kreditzinsen sind. Ich meine, spielt sicher heute eine Rolle, ja, aber man kriegt um 3,5-3,6% kriegst du ja wieder einen Kredit für ein Haus. Wenn man ihn bekommt, ja, es ist sicher das Thema KIM-Verordnung spielt eine Rolle. Ja, dass einfach die Kriterien zu streng sind, vor allem für besser Verdienende. Man muss aber dazu sagen, fairerweise, Deutschland hat keine KIM-Verordnung und dort schaut es auch nicht besser aus. Ja. Mhm. Also es dürfte schon noch ein bisschen, du weißt es am besten, Christian, du hast dich jahrelang auch damit beschäftigt, das Kaufverhalten noch ein bisschen die Psychologie sein.
Das ist momentan ein Riesenthema.
Und einfach die Zurückhaltung, weil was man so liest, und ich nehme mal an, das stimmt, steigen ja die Sparvolumen auf den Sparbüchern, Sparkonten steigen. Die Leute geben einfach das Geld nicht aus, weil Unsicherheit herrscht, was man, wenn man Medien liest, versteht. Ja, absolut.
Ja, viel zu viele Krisen schwirren uns da in den Köpfen herum und da sind wir, ja. Wobei, wir haben die Strabag und die Por erwähnt und vor allem der Karl-Heinz war zuletzt wieder sehr optimistisch. Vielleicht haben wir die Talsohle.
Ja, ich sag so, also der Tiefbau geht ja nicht ganz so schlecht, von dem haben wir jetzt weniger, weil man dort halt klassisch keinen Putz braucht oder keinen Vollwärmeschutz. Ich glaube, dass wir 25 die Talsohle sehen werden. Mhm. Ja, ich glaube, dass das noch nicht erreicht ist. Ich glaube, dass wir das 25 sehen werden und dass dann vielleicht zweite Hälfte 25 und 26 dann wieder bergauf gehen wird. Mhm. Ich glaube nicht, dass es wieder so ein Boom werden wird, wie es 2020 war, aber wenn man so leicht steigende Tendenzen hat, dann ist es ja durchaus positiv.
2020 meinst du nach Ausbruch der Pandemie, wo die Leute gesagt haben, jetzt machen wir mal unser Haus schön?
Das war nach Ausbruch der Pandemie, das war unklar. Also wir haben überhaupt nicht damit gerechnet. Ich glaube, keine Industrie hat damit gerechnet. Also 2020, 21, 22, muss man sagen, waren sehr gute Jahre. Ja.
Haben auch hohe Basiseffekte natürlich im Vergleich.
Natürlich, dann, ne? Freilich, ja. Gab sogar dann teilweise auch in unserem Bereich eine Rohstoffknappheit, also dass man manche Rohstoffe nicht bekommen hat. Richtig, war ein Riesenthema. Ja. Aber das ist jetzt genau die Kehrseite, wie es jetzt ist. Jetzt geht es genau in die andere Richtung. Ja.
Machen wir mal kurz eine Portfoliozeichnung, jetzt nicht von deinem Wertpapierportfolio, sondern
das gibt's eh nicht mehr.
Das wissen wir noch nicht, kommt wieder vielleicht, aber jetzt nicht, genau. Mit. Wir haben es mehrfach, Fassaden und so weiter, Putz, du hast das angesprochen. Ich habe auf der Homepage, die wir verlinken werden, baumit.at, auch gesundes Bauen als spannenden Punkt angeführt. Stell uns das Unternehmen für die Hörerinnen und Hörer, die den Brand sicher kennen, aber nicht genau wissen, vielleicht kurz vor, was ihr macht.
Also wir sind ein österreichisches Familienunternehmen mit dem Hauptsitz bei Wiener Neustadt, haben in Österreich mehrere Produktionsstandorte, also der größte Standort ist bei Wiener Neustadt, bei Wöllersdorf. Haben einen Produktionsstandort auch in Pegau, das ist bei Graz in der Steiermark, einen in Wittersdorf und auch einen in Bad Ischl. Und wir stellen im Prinzip Putze her, also alles, was jetzt was zwischen den Ziegel kommt, das ist einmal der Mauermörtel, stellen Putze her, die so auf dem Ziegel dann aufgetragen werden. Also sprich, die dann der Wand auch die Möglichkeit geben, Feuchtigkeit aufzunehmen und wieder abzugeben. Wenn man, und das ist ganz wichtig, einen mineralischen Anstrich hat, also das ist wichtig, dass man dann keine Dispersionsfarbe drüber streicht, weil dann ist es eine tote Wand. Und produzieren natürlich auch Estrich, das ist das, was unter dem Parkett ist. Und an und für sich sind unsere Baustoffe extrem langlebig, weil sie massive Baustoffe sind. Und wenn man sich Ringstraßenhäuser anschaut, die 200 Jahre alt sind, dann sieht man auch, wie lange solche Häuser stehen können. Jetzt nicht wegen unserem Putz, aber auch unsere Putze halten dementsprechend lange. Das ist so der eine Bereich, wo man sagt, im trockenen Bereich, also im Sackformat oder in Säcken bekommt man diese Produkte, die fertig sind und nur mit Wasser angerührt werden müssen. Dann haben wir natürlich auch bei den Innenputzen jetzt spezielle Kalkputze, ja, die halt besonders feuchtigkeitsregulierend sind. Gesund sind an und für sich alle diese mineralischen Produkte, ja, weil da kaum Chemie drinnen ist. Und der zweite große Bereich ist der Bereich Fassadendämmung, dass wir halt die Spachtelmassen, Klebespachtel und auch die Endbeschichtung produzieren, die man braucht, um also das Haus thermisch zu isolieren. Und warum wird es in der heutigen Zeit immer wichtiger? Ja, das ist einfach wegen Energiekosten, Stromkosten. Nicht nur im Winter, sondern eine vernünftige Wärmeisolierung verhindert ja auch, dass das Haus im Sommer so überhitzt. Ja, also wir haben dort, wo ich wohne, das ist in der Gegend von Mödling, also ich habe keine Klimaanlage zu Hause, aber vernünftige Wärmedämmung und bis jetzt haben wir auch noch keine Klimaanlage gebraucht. Und das ist trotzdem im Sommer mehr als erträglich.
Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, da war noch ein Stichwort, weil es wirklich spannend war und ich wusste das auch alles so nicht, obwohl ich den Brand natürlich kenne. Du hast den Ringstraßenbau angeführt. Die Pore ist jetzt, glaube ich, 155 Jahre jung und die IPO-Story damals von der Pore war der Ringstraßenbau und Wienerberger ist damals mit Ziegel vertreten gewesen. Weißt du, ob Vorgänger eures Brands auch da dabei waren mit
Also Verputzen das könnte, so? Nein, das könnte durchaus sein, weil...
Jetzt, ja. Bitte? Keine Prüfung jetzt.
Nein, es könnte durchaus sein, weil die Firma, der Stammsitz ist in der Nähe auch von der Hohen Wand. Ja. Und die Hohe Wand war ja auch vor 100 Jahren schon bekannt für Kalkbrennen, halt nicht im industriellen Maßstab, sondern im kleineren Maßstab. Also das kann durchaus sein, dass Produkte aus, sagen wir mal, aus den Vorvorgängerfirmen dort auch verwendet worden sind. Ja.
Hat dir, glaubst du, dass, wieder ein kleiner Sprung zum Aktiending, ist ja auch im Börse People Podcast, hat dir der Zugang, so Portfolio-Watching als junger Bub, wie wir damals alle waren, glaubst du, geholfen irgendwie fürs analytische Denken als Geschäftsführer jetzt, um den Gesamtüberblick zu haben, auch was Hedging-Strategien betrifft und so weiter?
Also glaube ich schon, wenn man sagen muss, auch so Hedging-Strategien, also wir schauen auch jetzt, dass wir zum gewissen Teil zum Beispiel Strompreis absichern. Ja, wir brauchen Strom relativ viel auch für das Zementwerk, wir haben ja auch ein Zementwerk. Hat sicher von der Denkweise geholfen. Christian, ich weiß noch nicht, vielleicht kann man es oder vielleicht muss man es auch andersherum sehen, dass wahrscheinlich ein guter Trader oder ein jemand, der sich mit Portfolio beschäftigt, sowieso einmal ein analytisches Denkvermögen braucht. Ja, anders geht es nicht. Ja.
Du musst visualisieren und alles Mögliche.
Ja, also hat sicher geholfen. Die Frage ist, ob zuerst das eine oder das andere da war, aber ist sicher gute Voraussetzung dafür, ja, definitiv. Ja.
Dann mache ich den nächsten Sprung in unserem Podcast, Gedankensprung, aber mit Herleitung. Wir sind beide Hobbysportler immer geblieben und gewesen und Baumit hat den Piesting-Tallauf, das ist in eurer Kernregion, sage ich mal, seit Jahrzehnten, glaube ich, fast gesponsert und da habe ich heuer gelesen, ihr habt einen neuen CEO in der Group, also in der Gesellschaft drüber. Das ist der Dorian Rajkovic und der ist auch so ein passionierter Läufer. Und wie schaut es mit dir und Sport aus? Und mit dem Piesting-Tallauf zum Beispiel?
Also ich bin früher den Piesting-Tallauf gelaufen, ein paar Mal sogar.
Einer der schnellsten Läufe ist das in Österreich.
Ja, weil er leicht bergab geht, aber ich glaube, es ist sogar noch in der Toleranzgrenze. Gilt, also er gilt noch, weil er definitiv, ja, weil er also auch bei den Wettbewerben anerkannt wird, weil es gibt ja auch Marathonstrecken, die nicht akzeptiert oder anerkannt sind, weil das Gefälle zu groß ist. Ich bin den selber ein paar Mal gelaufen, das letzte Mal, glaube ich, vor 4 Jahren oder sowas. Ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt nicht mehr, ich glaube, meine beste Zeit war mal ans 35, ans 36.
Respekt, ja.
Ich möchte noch wieder mal laufen. Ja, die letzten Male war es aber immer so, dass wir aufgrund Herbstferien und Urlaub mit den Kindern also nicht dabei waren. die Zeit schaffe ich sicher nicht mehr, ja, weil das ist bedingt dann doch einiges an Training und an Vorbereitung. Aber ich möchte ihn auf jeden Fall wieder laufen, weil es einfach ein wunderschöner Lauf ist. Und der Zieleinlauf ist ja bei uns im Werk.
Im Werk.
Zieleinlauf ist bei uns im Werk. Ja. Christian, du bist damit eingeladen, beim nächsten Mal teilzunehmen.
Ja, da habe ich wieder einen Druck dann. Gell? Nein, ich mache mir keine Zeit. Ich meine, vor Covid, ja, wollte ich unter 90 Minuten laufen, nochmal einen Halbmarathon und genau dort. Aber dann hat es mich krankheitsmäßig rausgeschossen und ich war weit weg. Aber es geht ja nicht mehr um die Zeit.
Nein, es geht irgendwann mal nicht mehr um die Zeit.
Einladung angenommen, also, Pistingtallauf, habe ich noch eine Rechnung, eine positive Rechnung, ja, weil alle so schwärmen von diesem Lauf.
Ja. Ist wirklich wunderschön. Ja. Ja. Das ist, man läuft, wie gesagt, immer der Pisting entlang und es ist, zahlt sich aus. Ja.
Du hast mir im Vorgespräch eine andere Sportart erzählt, die auch zum Triathlon gehört, aber nicht Laufen ist, die dich manchmal in die Firma führt.
Radfahren, ja. Kann ich auch nur jedem empfehlen, wenn es irgendwie geht, in der Früh Rad zu fahren, wenn man dann dort duschen kann und sich umziehen kann. Man geht ganz anders in den Tag hinein. Eigentlich bis zum September so einmal in der Woche geschafft. Nachher dann ein bisschen weniger, weil ich doch relativ viel auch im Ausland war und Termine gehabt habe. Aber wenn das geht, ich kann es nur jedem empfehlen. Ja. Es ist jetzt ein bisschen mühsam vom Wetter her, jetzt mache ich es auch nicht, weil wenn man in der Früh beim Finsteren wegfährt. Ja, und es ist rutschig und mir hat es auch schon zweimal aufgehaut, ja, das gehört auch dazu, ohne gröbere Verletzungen jetzt. Aber es ist natürlich weniger spaßiger, wenn es in der Früh dunkel ist, wenn man wegfährt und auch dunkel ist oder finster ist, wenn man am Abend rauskommt. Es gibt so mittlerweile Lampen und Lichter, ich habe so auch eine so LED-Leuchte, die wirklich die Straße taghell ausleuchten. Ja, aber trotzdem macht es mehr Spaß, wenn man Tageslicht hat, das ist keine Frage.
Und du wohnst ja circa Marathondistanz von deinem Arbeitsort entfernt und das Ganze zweimal am Tag ist schon heftig, oder?
Ja, das sind ein bisschen weniger als 40 Kilometer, aber gerundet 40 Kilometer. Mhm. Und vor allem 500 Höhenmeter. Ja, das. Aber es ist, wenn man sich die 1,5 Stunden, 1 Stunde 40 Zeit nimmt, dann geht es.
Und machst da manchmal auch nur eine Distanz und fährst mit dem Auto heim und den nächsten Tag, ich hätte mir das immer so gecheckt.
Aber eigentlich nur, wenn's vom Wetter her nicht passt oder wenn's einmal regnet, ja, dass ich mir dann ein Auto nehme und dann halt wieder mit dem Auto am nächsten Tag in die Firma fahre. Aber sonst schaue ich schon, dass ich hin und zurück komme.
Mhm. Also pensionierter Börsianer, lassen wir mal unter Anführungszeichen gehen, weil man weiß, wie es da weitergeht. Was ist das, Georg, was dir jetzt an dem Job, den du ausführst, taugt?
Naja, was das Reizvolle ist, dass man natürlich mit sehr vielen Menschen zu tun hat, dass man in unserer Firma aufgrund der Freiheit durch den Eigentümer Dinge auch wirklich bewegen kann, ja, wenn es jetzt nicht ein großer Blödsinn ist, aber dass man einfach die Freiheit hat, auch Dinge mal auszuprobieren, ja. Deutschland ist interessant, dort auch, also das Ruder herumzureißen, weil das bekommt man eh mit aus den Medien, jetzt abgesehen von der Regierungskrise, dass die Baubranche oder die Bauwirtschaft in Deutschland auch ziemlich am Boden ist.
Das auch gilt auch für Österreich.
Und das gilt auch für Österreich, ja. Also das, wie soll man sagen, auch da denke ich einmal, dass 2026 dann doch wieder ein leichter Turnaround sein sollte, weil auch in Deutschland wächst ja auch durch Zuzug und auch die müssen irgendwo wohnen, auch die brauchen Wohnungen. Mhm. Aber generell muss man sagen, das trifft natürlich auch Deutschland und die EU, muss man schon überlegen, ob die, also Klimaschutz und Umweltgedanke ist in Ordnung, aber ob die Geschwindigkeit nicht zu schnell ist, ja. Weil im Moment liest man ja auch, ist glaube ich die EU dabei, viele Unternehmen einfach zu killen aufgrund von Vorschriften.
Ja, das ist tägliches Thema in meinem Hauptpodcast auch und schauen wir mal, Call to Action in beide Länder natürlich. Jetzt unabhängig von der politischen Situation, da tun sich Geschäftsführerkollegen aus allen Branchen eigentlich momentan sehr stark auch in den Vordergrund. Kinder, so geht's nicht weiter. Und ich finde, das ist auch eine gute Entwicklung. Aber unabhängig jetzt von der wirtschaftlichen Situation, gibt's im Nachfrageverhalten zwischen österreichischen und deutschen Kunden irgendwie Produktspezifiker, wo man sagt, das ist typisch deutsch und das ist typisch österreichisch?
Also im Kleinen oder wie soll man sagen, im Detail ja. Es ist zum Beispiel interessanterweise, dass Deutschland, aber das ist jetzt, geht jetzt sehr ins Spezialistentum, ja. An der Fassade
interessiert mich aber voll. Bitte? Interessiert mich aber voll.
Ja. Na, dass zum Beispiel Deutschland interessanterweise in der Fassade noch immer sehr stark einen trockenen Edelputz verwendet. Was heißt das? Das ist ein Putz im Sack, der mit Wasser angerührt wird und dann also auf den Vollwärmeschutz aufgebracht wird, während in Österreich eigentlich durch die Bank fertiger Putz aus dem Kübel verwendet wird, ja. Das hat jetzt keinen, wie soll man sagen, Qualitätsunterschied, also besser oder schlechter, sondern das ist einfach die Verarbeitungsgewohnheiten, die Verarbeitungseigenschaften, das ist unterschiedlich. Ja. Mhm. Es gibt zwar auch fertige Produkte im Kübel in Deutschland, aber die werden auch verwendet, aber nicht in diesem Ausmaß wie bei uns. Ja. Das ist zum Beispiel ein Unterschied. Sonst bei dem Putzen selber sind es eher Kleinigkeiten und Namensunterschiede. Ja, es gibt in Deutschland den Münchner Rauputz. Naja, das wird schwierig sein, das in Österreich zu verkaufen. Aber es gibt ähnliche Produkte bei uns. Also sonst sind die Eigenschaften, die Baueigenschaften nicht so unterschiedlich. Aber einen Unterschied gibt es auch noch. Ja, es gibt in, vor allem im Norden Deutschlands, und das hängt sicher zusammen mit dem raueren Klima, gibt es sehr stark noch Klinkerfassaden. Mhm. Also das ist das, wo vor der Hausmauer dann Klinkersteine, so Klinkerziegel nochmal aufgemauert werden, einfach als Schutz für die Fassade. Das ist in Österreich leider sehr unüblich, ja, weil es durchaus schön ist.
Schaut leibend aus.
Nein, ja. Schaut lässig aus, schaut attraktiv aus, aber das ist in Österreich leider sehr selten. Und was ich auch gehört habe, man findet auch kaum noch Verarbeiter in Österreich, die das können. Ja, in Deutschland geht das noch.
Und ihr könnt es halt, ne?
Verarbeiten selber tun wir nicht. Okay, nein, das Produkt können wir herstellen, ja, also den Mörtel dazwischen, aber verarbeiten tun wir auch nicht.
Ich habe zwei Schlussfragen. Die eine habe ich da schon gestellt, nämlich was dann deinem Job taugt. Und die zweite ist eigentlich irgendein Tipp an junge Leute, die jetzt nicht wissen genau, was machen sollen, aber vielleicht in deine Branche sogar einsteigen wollen. Wie schaut es da aus momentan?
Also ich kann jungen Leuten nur empfehlen, erstens einmal auch im Ausland Erfahrung zu sammeln. Ja. Ich bin in Ungarn auch niemanden gekannt, habe halt einfach gesagt, ja, ich mache es. Ein bisschen mehr Mut haben, ja, was soll passieren? Ja. Ja, im schlimmsten Fall, wenn es schief geht, geht man wieder zurück. Also ein bisschen was auch riskieren, das kann ich jungen Leuten empfehlen. Vielleicht auch nicht, weil ich das selber immer wieder erlebe bei der Diskussion mit jungen Menschen, naja, ich weiß nicht, was ich tun soll und was ich studieren soll nach der Schule und was ich machen soll. Meiner Meinung nach, ja, das ist wichtig, aber es ist nicht so wichtig. Einfach einmal was anfangen, ja, Dinge ausprobieren, ja. Wir leben heute in einer Zeit, wo es ist ja unüblich, ja, da bin ich ja selber schon ein bisschen ein Dinosaurier, dass jemand 20 oder 25 Jahre bei der gleichen Firma ist. Das ist eher unüblich. Also heutzutage kann man ja eh sehr gut und häufig wechseln. Bitte probiert Dinge aus, macht's was, ja. Es muss nicht der erste Job passen, ja.
Und das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Ich glaube, man hat gehört, wie sehr mir diese Folge getaugt hat. Und wir beide haben da wirklich eine, glaube ich, schöne gemeinsame Vergangenheit gehabt. Ja, ich bin beim Pisting Tal Lauf dabei. Habe ich wenigstens einen Grund, im nächsten Jahr mehr noch die Sportschuhe zu schnüren. Lieber Georg, ich werde noch kontrollieren, ob eh nicht das schwarze Auto mit die FBI-Agenten, Kollegen drinnen sitzt und so weiter. Und es hat mir riesig Freude gemacht. An euch da draußen, Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Reinhören in diese Folge und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Und auch mir hat es einen riesen Spaß gemacht, Christian. Und ich würde mir wünschen, wenn es nicht mehr so lange dauert, dass wir uns wiedersehen.
Da haben wir jetzt einen Call to Action. Tschüss und Baba.